Ihr lieben Schwestern und Brüder, ihr jungen Leute, ihr Älteren von nah und fern, es ist schön für mich, wieder einmal hier in der Gemeinde sein zu können. Auf dem Weg heute Morgen hierher, da schoss es mir so plötzlich in den Sinn, dass ich sagte, Mensch, da sind ja schon 20 Jahre her, als wir von hier fortgingen. Die 12 Jahre davor bin ich sehr oft hier in dem Haus gewesen, in den Büroräumen, wie das damals üblich war. Und so hatten wir, oder habe ich schon, eine besondere Beziehung hier zu diesem Haus, zu dieser Gemeinde und zu all dem, was hier so geschieht. Ich denke an eine Begebenheit, ihr Lieben. Darüber kann man so ein bisschen schmunzeln. Ich muss darüber immer noch schmunzeln. Es ist schon ein bisschen her. Da hatten wir Besuch zu Hause und ich kam mit dem guten Bruder ins Gespräch und erzählte so voller Begeisterung, wie schön das hier in Hamburg ist. Und ganz besonders liebe ich so einen Blick, wenn man so unterwegs war mit dem Wagen und ist vielleicht auch schon ein bisschen müde. Ich nehme immer gerne die Autobahn, die durch den Elbtunnel dann führt, auf die andere Seite, dort wohnen wir. Und wenn man dann so die Harburger Berge herunterkommt und es ist so der Abend, die Sonne geht so unter, das sieht man so auf der linken Seite und im Hafen gehen dann so die Lichter an, das ist für mich ein wunderbarer Blick, sehr schön. Und ich erzählte so und schwärmte davon und ich merkte, er hört zu und dann schob ich noch einen nach und erzählte davon, dass ja nun bald der Winter ist. Es war tatsächlich so Herbstzeit wie jetzt. Und dann werden Hamburger wieder ihre Langskier aufs Auto spannen und in die Harburger Berge zum Skilaufen fahren. Und dieser Besucher, der eigentlich sehr wortgewaltig ist, er wurde immer stiller und er sagte immer mehr in seinem Sessel zusammen. Und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sag, hör mal, du bist doch auch diese Bahn da gekommen. Ja, ja, sag ich, und da gibt es auch ein großes Restaurant, das heißt Harburger Berge. Ja, stimmt. Und er rang nach Luft, nach Worten. Und dann fragte er, ja, wo sind denn die Berge? Und dann hat das bei mir geklickt, denn mein Besucher kam aus der Schweiz. Ja, Berge, das ist schon eine relative Sache, ne? Die holsteinische Schweiz, ne, auf der einen Seite, da spricht man da von der Schweiz, auf der Seite, von Schleswig-Holstein und auf der anderen Seite, da soll das Land so platt sein, dass man morgen schon sieht, wer abends zu Besuch kommt. Ihr kennt diesen Schnack. Berge. Ihr habt gelesen, Berge, darüber wollte ich heute so ein paar Und dazu wollte ich heute so ein paar Aussagen machen, ein paar Gedanken äußern. Ist mir nämlich bewusst geworden bei meinem täglichen Bibellesen, wie oft in der Heiligen Schrift von Bergen die Rede ist. Im Alten Testament habe ich das Empfinden mehr als im Neuen Testament. Im Alten Testament werden Berge namhaft gemacht. Im Neuen Testament weniger, besonders in den Evangelien. In den Evangelien liest man dann, oder da werden Berge auf diese Art und Weise namhaft gemacht, dass man sagt, ja, da ist der Berg der Seligpreisung oder der Berg der Versuchung. Aber im Alten Testament, da gibt es dann eine ganze Reihe von Bergen, die dann erwähnt werden im Zusammenhang mit irgendwelchen Aktivitäten, mit Ereignissen, die dort geschehen sind. Ich lese mal einfach so ein paar Namen, auf die man stößt, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Der Berg Ebal, Garizim, der Berg Gottes oder auch Hore, der Karmel, Libanon. Das mögen Berge sein, deren Namen wir schon gehört haben, mit denen wir etwas anfangen können. Aber so einer zum Beispiel jetzt in dieser alphabetischen Reihenfolge, Misa, das sieht ja schon ein bisschen schwieriger aus. Moria, klar. Nebo, Paran, Peor, Perazim, Samaria, Sinai, Tabor, Zalman, Zemnath, Zion. Berge, die werden erwähnt in der Heiligen Schrift, um damit auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Besonders geschieht das in den Psalmen. Wenn wir unsere Bibel einmal zur Hand nehmen, und ich lade euch dazu ein, möchte ich euch auf diesen einen oder anderen Vers einfach so aufmerksam machen, so ein bisschen ankratzen, euch ermutigen, euch selbst damit ein wenig auseinanderzusetzen. Hier im Psalm 65, Psalm 65, Vers 7. Der du die Berge festsetztest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht. Hier wird Gott angesprochen, Gott, dieser Schöpfergott, und das wird unterstrichen mit diesem Hinweis auf die Berge. Du hast diese Berge an einem bestimmten Platz gesetzt, weil du diese Macht hast, du hast diese Kraft. Gott ist derjenige, der diese Schöpferkraft, diese Energie hat, festgemacht an diesem Zeichen, an diesem Bild des Berges. Berge sprechen für den alttestamentlichen Leser dafür oder davon, dass es diesen Schöpfergott gibt. Psalm 18. Ein weiterer Hinweis, eine weitere Symbolik, so möchte ich einfach mal sagen, wofür Berge stehen. Psalm 18, Vers 8. Die Erde bebte und wankte, und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Hier wird auf einmal dem großen Gott solch eine Emotion, man möchte fast sagen, eine menschliche Emotion zugeordnet. Dieser Gott kann zornig sein, und das wird dadurch sichtbar, dass sogar Berge in Bewegung geraten, dass diese Grundfesten erschüttert werden. Die Erde bebt und wankt. Die Grundfesten der Berge bewegten sich, sie bebten. In Jesaja, im 40. Kapitel, da werden Berge gebraucht, um auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Jesaja, Kapitel 40. Diese Verse kennen wir eigentlich mehr aus dem Neuen Testament her, im Zusammenhang mit dieser Frage an Johannes den Täufer, wer er ist, welch eine Aufgabe er denn sieht, welch eine Lebensaufgabe. Und da bezieht er sich auf diese Aussage hier in Jesaja Kapitel 40, Vers 3 und 4. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg und macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Warum? Warum sollen die Berge erniedrigt werden, die Hügel, die Täler erhöht werden? Soll eine ebene Bahn geschaffen werden? Das ist das, was wir normalerweise hier bei uns im Norddeutschland, in diesem flachen Land, kaum mitbekommen. Dass es mühsam sein kann, auf einen Berg zu steigen. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, telefoniert, und es gab einen konkreten Anlass. Und die fragte so, wie geht's? Dann sagte er, ja, du, wir sind jetzt gerade mal ein paar Tage fort gewesen, dort und dort. Sag ich, ja, und? Ja, es war wunderschön. Wir sind da nur um den See herumgegangen. Ja, warum? Weil die Frau eben nicht mehr diese Möglichkeit hat, selbst ganz leichte Ansteigungen zu nehmen, körperlich, nicht in der Lage mehr. Und ihr und diejenigen von uns, die da eben Probleme haben, die können das nachvollziehen, dass das Schwierigkeiten sind,
oder dass damit Schwierigkeiten verbunden sind, Höhen zu erklimmen. Die Aufgabe war, diese Schwierigkeiten zu beseitigen. Und wer von uns spricht nicht von Bergen mit Schwierigkeiten oder dieser Berg voller Schwierigkeiten? In Jeremia Kapitel 51, da haben wir ein, ja, man möchte fast sagen, weiteres Synonym für einen Berg, wofür er stehen kann. In Jeremia Kapitel 51, da lesen wir in Vers 24 und 25, Jeremia 51, 24, 25. Aber nun will ich Babel und allen Bewohnern von Chaldea vergelten alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen haben vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Völker, spricht der Herr. Ich will meine Hand wieder dich ausstrecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus dir machen. Das war eine Aussage des Gottesurteils über Babel. Babel hat sich ursprünglich verstanden, und ich denke zu Recht, als eine Zuchtrute in der Hand Gottes gegenüber Israel. Aber es ist über das Ziel hinausgeschossen. Und nun wird es zur Verantwortung gezogen. Und das wird festgemacht an diesem Berg, Berg des Verderbens, antigöttliche Kräfte. Berg, wofür steht er? Alten Testament, hauptsächlich. Neuen Testament können wir, wenn wir wollen, sicherlich solche Linien auch ziehen. Wir haben gesagt, der Berg ist ein Symbol, ein Zeichen für die Macht, für die Schöpferkraft Gottes, die nicht nur einmal alles dorthin gesetzt hat und sich dann selbst überlässt, sondern der bis heute diese tragende, diese bewahrende, allmächtige Macht und Kraft ist. Gottes Herrlichkeit, Gottes Gerechtigkeit, sie wird dargestellt, und das ist dieser Versuch in solch einem großen, gewaltigen Berg. Ist aber auch dieser Berg, der Schwierigkeiten darstellen kann, der für uns unüberwindlich erscheint, oder aber auch diese Kraft, die gegen Gott angeht. Ein weiterer Gedankenkreis im Leben Jesu. Und damit kommen wir zum Neuen Testament. Und wir werden jetzt ein paar Verse lesen, fast ausschließlich aus den Evangelien. Mir ist deutlich geworden, ihr Lieben, dass bemerkenswerterweise für mich an weichen Stellungen im Leben Jesu Berge eine Bedeutung haben. Noch nicht so lange her, und es ist ja bis heute so bei uns in unserem Leben, es gibt immer solche Weichenstellungen. Ja, ist unser zweites Enkelkind eingeschult worden. Und da sagte doch die Direktorin bei dieser Einweihung, bei diesem Eröffnungstreffen, der Einschulung, jetzt beginnt für euch der Ernst des Lebens. Wie oft habe ich das gehört in meinem alten Leben, als es in der Schule ging. Und dann ging es langsam zum Abschluss, und ganz gleich, welche Schule man zum Abschluss bringt, manche bringen es ja leider nicht zum Abschluss, dann steht auch diese Entscheidung an, was nun, was mache ich nun, für welchen Beruf, für welchen Werdegang entscheide ich mich. Und wie leid tun uns manchmal junge Leute, die dann einfach aussetzen ein ganzes Jahr, weil sie hoffen, dann sich klar zu werden, wohin ihr Leben gehen soll. Dann ist die Zeit da, dass man sich für einen Menschen entscheidet, mit denen man durchs Leben geht. Es sind eine ganze Reihe von uns hier heute, die in ihrem Leben irgendwann einmal in sich diese Entscheidung haben heranreifen lassen, die sie dann getroffen haben, das Land, wo sie geboren worden sind, zu verlassen. Eine neue Heimat zu suchen, einen neuen Lebensbereich aufzubauen. Und ihr Lieben, so ist es im Leben eines jeden Einzelnen. Es gibt immer solche Augenblicke, wo Weichen gestellt werden, grundsätzlicher Art. Und das ist auch bei Jesus gewesen, wenn wir das einmal so uns menschlich anschauen dürfen. Matthäus Evangelium, Kapitel 4. Matthäus Evangelium, Kapitel 4. Und wir werden jetzt einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen, beziehungsweise uns in Erinnerung rufen, denn diese Verse, denke ich, sind uns alle gut bekannt. Matthäus Kapitel 4, da heißt es dann, dass nach der Taufe Jesu er vom Geist in die Wüste geführt wurde, auf dass er vom Teufel versucht würde. Wir wissen um diese dreifache Versuchung. Und sie findet ihren Höhepunkt nach dem Matthäus-Evangelium eben in dieser dritten Versuchung, wo es dann heißt, Vers 8, darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und so weiter. Eine Entscheidung stand an. Weichen wurden gestellt. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann beweise es. Wenn du es den Menschen schon nicht beweisen willst oder kannst oder wie auch immer, warum bist du vom Himmel gekommen? Ich bin der Herr dieser Welt. Du, der Sohn Gottes, beweise es. Die Weichenstellung auf einem sehr hohen Berg. Kapitel 5, Vers 1. 5 bis 7 haben wir ja die Bergpredigt. Und da heißt es, als er, gemeint ist Jesus, das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Die Bergpredigt. So weltlich ausgedrückt, ihr Lieben, was ist die Bergpredigt? Das ist das Regierungsprogramm. Jesus wollte sein Reich realisieren. Das Himmelreich ist mitten unter euch gekommen. Welche Regeln gelten im Reich Gottes? Was soll sichtbar werden? Was soll verwirklicht werden? Wir haben jetzt ja so die interessanten Verhandlungen in den verschiedenen Bundesländern und auch auf Bundesebene. Und manch einer sehr gespannt, was dann da in Berlin bald verkündigt wird, das neue Programm der Regierung. Jesus, der ging nicht an einem öffentlichen Platz in dem Sinne, wie es vielleicht Berlin heute darstellt, Bundestag. Er ging nicht in den Tempel. Dieser Platz der Geschichte, dieser Platz der Autorität, er ging auf einen Berg und dort verkündigte er sein Programm. Matthäus Kapitel 14. Matthäus 14, Vers 23. In Kapitel 14 wird unter anderem ja von der Speisung der 5000 gesprochen. Und als das praktisch vorüber war, lesen wir dann ab Vers 22, Matthäus 14, 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüber zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Jesus geht auf den Berg, in die Einsamkeit, in die Stille, um Kontakt mit seinem Vater im Himmel zu pflegen. Kapitel 17, Vers 1, Matthäus 17, 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und dann wird anschließend von der Verklärung Jesu gesprochen, diese Verklärung, wo Jesus, man möchte fast sagen, ermutigt wurde, sein Werk wirklich zum Abschluss zu bringen, das heißt, zu leiden, zu sterben für dich und für mich. Geschah auf einem Berg. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 27 heißt es dann im Vers 33, Matthäus 27, Vers 33, und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken und so weiter. Also das Kreuz wurde aufgerichtet auf Golgatha. Lieben, ich habe das einfach reingenommen in diese Reihe der Weichenstellungen im Leben Jesu, weil ich meine, das ist fundamental für uns. Aber bemerkenswert ist für mich gewesen, auch in den anderen Parallelstellen, da ist nicht die Rede von einem Berg, auch nicht von einem Hügel, aber das ist gute christliche und auch adventistische Tradition. Wir singen ja, seitdem wir das alte, dicke Liederbuch haben, dort auf dem Hügel Golgatha. Das haben wir auch jetzt in unserem Liederbuch. Und dann dieses Abschlussgeschehen, diese letzte Weiche im Leben Jesu, und ich möchte sagen, ja, dieses Werkes in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und hier wird es eigentlich nach dem Geschehen festgemacht, wo das denn geschah. Hier in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel wird von der Himmelfahrt Jesu berichtet. Und dann heißt es in Vers 12, Apostelgeschichte 1, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Berge spielen im Leben Jesu eine Rolle. Interessant ist, bei uns spielen Berge kaum eine Rolle, oder? Berge, ihr Lieben, sind im Alten Testament, wie im Neuen Testament, in der Heiligen Schrift, Orte der Offenbarung und der Anbetung Gottes. Ich denke an 2. Mose Kapitel 19. Diese Vorgeschichten, diese Berichte von der Gesetzgebung, wo davon berichtet wird, dass Mose, und zwar wiederholt, wird davon gesagt, dass Mose auf den Berg stieg. Ein alter Mann von 80 Jahren, der stieg auf diesen hohen Berg und empfing dort die 10 Gebote und manche anderen Anweisungen. Ein anderer Berg steht dem konträr gegenüber. Und das ist dieser Berg, von dem wir ja schon gelesen haben, im Neuen Testament, dieser Berg der Verklärung. Interessant ist, im alten Bund, da ist dieser Berg Gottes, dieser Berg Horeb, dieser Berg der Gesetzgebung, der Berg Mose, Jebel Musa, wie er heute genannt wird, ein Ort, den wir bis heute nicht lokalisieren können. Aber wir wissen, das liegt außerhalb des Volkes Israels. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass, wie es in den Sprüchen in Hebräer heißt, dass das Gebot, dass die Ordnung Gottes für alle Menschen gegeben ist. Nicht im Kernland des Volkes Gottes in Israel, wie dieser Berg der Verklärung. Und in dieser Berg der Verklärung, ihr Lieben, da geht es nicht mehr um das Gesetz, sondern geht es darum, dass Jesus dieses Erlösungswerk für dich und für mich Wirklichkeit werden lässt. Ich will nicht sagen, alles stand auf das Messer schneide. Aber da ist dieser Typus, der für die verstorbenen Toten, die gläubig im Herrn entschlafen sind und auferstanden sind. Genauso wie dieser andere Typus, der verwandelt wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Diese beiden, Mose und Elia, sie ermutigen Jesus, diesen Weg wirklich zu gehen. Sich verhöhnen, verspotten zu lassen, er, der Sohn Gottes. das Lamm Gottes, in Anlehnung an unsere Betrachtung heute. Jesus Christus, der Berg der Gnade, das ist dieses Zentrum im Volke Israel. Ich möchte noch zwei Verse mit euch lesen. Im Johannesevangelium im 4. Kapitel wird uns mehr oder weniger ausgiebig ein Gespräch berichtet, das Jesus Christus mit der Samariterin führte. Er war unterwegs mit seinen Jüngern, Mittagsruhe, sie gehen einkaufen und da kommt diese Frau, wir erinnern uns daran, und ich darf nur, oder brauche jetzt in eurem Kreis nur einen Vers zu lesen, Vers 21. Oder Vers 20, nehmen wir dazu. Da sagt die Frau, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Und sie meint da, wo sie jetzt gerade sind. Dort haben wir angebetet. Und ihr, Klammer auf Juden, sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Wir haben im Alten Testament ganz stark herausgearbeitet, dass es sehr wichtig ist, zur Stiftshütte zu gehen. Wir haben jetzt in diesem Vierteljahr ja dieses Studium. Dass bei der Einweihung des salomonischen Tempels Salomo darauf hinweist oder Gott darum bittet, dass wenn es auch mal schwierig wird und du dein Wort verwirklichst, weil wir als Volk dir nicht mehr treu sind und du uns in die Fremde führen wirst und wenn es uns dort bewusst wird und wenn wir dann in Richtung hierher, in diese Städte beten, dann erhöre du doch im Himmel unser Gebet und vergib uns. In Jerusalem muss man anbeten. Ihr kennt mit Menschen um uns herum, die beten auch heute in eine bestimmte Richtung, nämlich nach Mekka. Das ist ein Ort, wo man, wie man meint, Gebetserhörung erfährt. Wo muss man dann wirklich anbeten? Hier oder da? Auf einem Berg? Jesus hat gesagt, ich gehe in dein Zimmerlein, Kämmerlein. Oder in der Gemeinde hier. Und Jesus sagt, weder noch, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und mit diesem letzten Vers möchte ich abschließen, Matthäus Evangelium Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17. Wir hatten dieses Kapitel schon aufgeschlagen, da ging es um den Verklärungsberg. Die Jünger sind, einige Jünger, die drei sind oben auf dem Berg und diese anderen sind unten. Und da kommt dieser Vater mit dem kranken Sohn und die Jünger können nicht heilen. Und Jesus heilt und hilft und hinterher kommt man ins Gespräch und versucht die Situation zu analysieren, wie wir das heute formulieren, warum konnten wir das nicht. Und dann heißt es hier Matthäus 17, Vers 20, er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Glaube. Glaube. Wir sehen Schwierigkeiten, Berge von Schwierigkeiten. Glauben wir, dass das wahr ist, was Jesus versprochen hat? Wir haben manchmal Schwierigkeiten in unserer Beziehung zu unserem Gott, so ganz persönlich. Glauben wir, dass das Wirklichkeit wird, was das so wird, wie wir meinen, dass es richtig ist vor Gott? Jesus sagt, wenn du Glauben hast. Ich wünsche einem jeden von uns, dass so das eine und andere für ihn so ganz persönlich vielleicht deutlich geworden ist heute mit so ein paar Anregungen, ein paar Andeutungen, Berge. Berge in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Es können Orte sein, wo wir Zwiesprache mit Gott halten. Aber auch im übertragenen Sinn, ihr Lieben, es geht immer wieder darum, dass wir uns bewusst machen, dieser große, allgewaltige Schöpfergott ist bis heute derjenige, der angebetet sein will, der uns führt und leitet und seinen Segen schenkt heute an diesem seinem heiligen Ruhetag, der uns begleiten wird in alle Zukunft, die er an jeden Einzelnen von uns schenkt, der sein wird mit den Menschen, die Verantwortung über andere tragen, hier in unserer Stadt, in der großen Politik unseres Landes und weltweit, und der sein Werk zum herrlichen Abschluss führen wird. Gott segne uns.